konstant zu sein, eine Richtung zu haben. Und dazu brauchen wir sehr viel Geduld. Wir brauchen den Blick auf das, was am Ende daraus wird. Wir brauchen eine Vision. Wir brauchen eine Hammermission, Vision, damit wir unsere Mission in dieser Welt tätigen können. Kaum eine Rede in der neueren Zeit, die ist mittlerweile auch schon fast 50 Jahre alt, hat so viel Anziehungskraft ausgeübt wie die von Martin Luther King. Das liegt uns in den Ohren, ja? I have a dream that one day. Und dann führt er aus, dass die Kinder früherer Sklaven und die Kinder früherer Sklavenhändler eines Tages auf den roten Hügeln Georgias an einem Tisch sitzen werden. I have a dream, dass eines Tages Kinder aus einer Nation leben werden, dass man sie nicht mehr nach der Hautfarbe beurteilt, sondern nach ihrem Charakter. I have a dream, dass eines Tages die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird, in aller Perfektion, in aller Vollkommenheit. Für Martin Luther King war es ein Traum. Aber bis zum Ende seines Lebens war es ein Traum, der seine Aktivität, sein Leben bestimmt hat. Warum ist diese Rede so begeisternd? Die Rede ist begeisternd, weil sie einfach ist. Weil sie logisch ist. Weil sie unseren Wünschen entspricht. Dass das, was uns trennt, dass das, was Unterschiede ausmacht, dass das, was uns in Kriege führt, in Auseinandersetzungen geführt hat, nicht mehr existiert. Dass da ganz einfach Menschen friedlich zusammenleben werden. Und dieser einfachen Wahrheit können wir uns nicht entziehen. Man spürt in dieser Rede die Größe und die Einfachheit des Reiches Gottes. Jesus hat nicht umsonst gesagt, dass wer ins Reich Gottes kommen will, wie ein Kind werden muss. Kinder machen die Welt nicht kompliziert. Sie trennen, wenn sie Farben sehen, trennen sie die Welt nicht, sondern sie empfinden sie als Bereicherung und als Bund. Und wenn sich in dieser Rede Perspektive vom Reich Gottes, ein revolutionärer Geist mit Wahrheit paaren, dann wirkt das ansteckend. Dann ist das visionär. Und wir merken, das tut sich ein Bild auf in ferner Zukunft, das uns jetzt schon begeistern kann. Gottes Reich wird eines Tages Wirklichkeit. Die vielen Unterschiede, die Vielfalt unserer Tage, die sozialen und die kulturellen Farben werden nicht mehr trennend wirken. Allesamt stehen sie eines Tages da. Die Menschen mit ihren unterschiedlichen Farben, die Farbigen, die Bleichgesichter, die Schwarzen. Sie stehen alle vor dem Thron Gottes. Und dann gucken die in eine Richtung und sehen da Gott auf dem Thron, den sie anbeten werden. Und sie werden merken, alles das, was uns getrennt hat, wird keine Rolle mehr spielen, weil wir alle weiße Kleider tragen, die uns eins machen, die uns gerecht machen vor diesem Gott, der uns hindurchgebracht hat. Wir brauchen dieses unwiderstehliche Bild, das unwiderstehliche Bild vom Ende, von dem, was uns erwartet, damit wir wissen, dass unsere kleinen Schritte, unsere mühsamen Schritte durch den Staub und über den Kies dieser Welt nicht umsonst gewesen sind. Wir brauchen dieses Bild, um missionarisch motiviert zu bleiben. Vom Ende lernen wir zu sehen, wie alles ausgeht. Die Hochs und Tiefs unseres Lebens, unseres Einsatzes, sie werden sich gelohnt haben. Und das Bild lehrt uns, worauf es jetzt schon ankommt. Und dieses Bild, diese Hoffnung, diesen Dream, den Martin Luther King einst hatte, ist genährt von einer starken Vision, die uns Johannes in der Offenbarung weitergegeben hat. Ich lese diesen Text aus Offenbarung 7. Zunächst die ersten beiden Verse und dann die Verse 9 bis 17. Johannes schreibt, danach sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her, und er hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun. Jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge, so groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Alle Sprachen der Welt waren zu hören. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Alle hatten weiße Gewänder an und trugen Palmzweige in der Hand. Mit lauter Stimme riefen sie, Heil und Rettung kommt allein von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Alle Engel standen vor dem Thron, um die Ältesten und die vier mächtigen Gestalten. Sie fielen vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Ja, das steht fest, sagten sie. Anbetung und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Kraft gehören unserem Gott für immer und ewig. Amen. Da fragte mich einer der Ältesten, weißt du, wer diese Menschen sind? Mit den weißen Kleidern und woher sie kommen? Nein, Herr, antwortete ich, aber du weißt es, sag es mir doch. Da antwortete er mir, sie kommen aus der Verfolgung, Leid und Bedrängnis. Im Blut des Lammes haben sie ihre Kleider reingewaschen. Deshalb stehen sie hier vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in unserem Tempel. Gott, der auf dem Thron sitzt, wird bei ihnen wohnen. Sie werden nie wieder Hunger oder Durst leiden. Keine Sonnenglut oder sonst etwas wird sie wieder quälen. Denn das Lamm, das vor dem Thron steht, wird ihr Hirte sein. Er wird sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens entspringt. Und Gott wird ihnen alle Tränen abwischen. Das ist die Vision von Johannes. In dieser Vision wird uns das Reich Gottes vor Augen gemalt. In Gottes Reich ist Platz für die Farben der Völker. Johannes schaut nicht mehr auf die Erde, wo er zuvor die vier Engel an den vier Ecken der Erde gesehen hatte. Mitten in der Katastrophe schaut er auf das ruhige Meer. Die Naturgewalten hatten ihre Kraft verloren. Das Meer ist ruhig geworden, weil die Engel, die Winde daran gehindert hatten, sich auszutoben. Und Gott nimmt sich Zeit, die Vertreter des Volkes Israel zu versiegeln. Das heißt, mit dem Zeichen seines Eigentums, der Zugehörigkeit zu versehen. Und nach dieser symbolträchtigen Handlung wechselt schlagartig die Szenerie. Die Bretter der Bühne heben sich und damit auch der Blick des Johannes. Er schaut nach oben in einen Thronsaal, der sich auftut. Er sieht in einer Vision den himmlischen Tempel. Ein Traum wird Wirklichkeit. Und was sich hier abspielt, ist unglaublich, weil es so einfach ist, weil es so faszinierend ist. In Gottes Reich ist Platz für die Farben der Völker. Es sind Farben, die die von Gott gewollte Multikultur spiegeln. Es sind Farben, die nicht mehr trennen, sondern die sich ergänzen zu einer einzigartigen Farbkomposition. Sie kennen Aquarellbilder. Ja, da fließen die Farben ineinander. Und wenn wir uns das anschauen, dann merkst du, das fließt ineinander. Es ist perfekt, es ist harmonievoll. Es ist ein Farbenmeer, das aber nicht mehr bedrohlich wirkt, weil die weißen Kleider der Gerechtigkeit die Menschen vereinen. Und wir sehen unzählig viele Menschen. Es sind die, die die große Bedrängnis und Verfolgung heil überstanden haben. Aus allen Völkern dieser Erde sind sie angekommen. Alle Nationen, ich betone, alle Nationen sind da vertreten. Eine unheimliche Vielfalt. Sprachen, Grenzen, all das ist gefallen. Zeiträume sind durchbrochen. Die Sprachen werden noch gesprochen, aber sie wirken nicht mehr trennend. Vor Gottes Thron ist Multikulturalität keine leere Worthülse mehr. Nationale Abschottung, Alleingänge sind passé. Die deutschen Fahnen bleiben in unserem Vorgarten stehen. Die nehmen wir mich nicht mit hoch. Die sehen wir da nicht mehr. Die Symbole nationaler Identität haben die Leute an der Garderobe abgegeben. Das, was die Menschen einst trennte, hat hier keinen Platz mehr. Was zählt, sind die weißen Kleider der Gerechtigkeit, die jeder als Geschenk bekommen hat. Was zählt, sind die bunten, die vielen Gesichter. Was zählt ist, dass die Strapazen von vergeblicher Mühe, von Verfolgung, von Ungerechtigkeit vergessen sind. Hier vor Gottes Thron kommen die Menschen zur Ruhe. Durchatmen. Das Trennende hat hier keine Chance mehr. Die Schubladen von Unter- und Oberschicht, die sind zugenagelt. Die existieren nicht mehr. Auch das Gefälle zwischen Jung und Alt existiert nicht mehr. Am Ende übt dort nur noch einer die Macht aus, Gott selber. Ein Afrikaner sieht einen europäischen Wirtschaftsfunktionär vor dem Thron und erreicht ihm eine Trommel. Hier sowas. Das kennt er. Und er sagt, Bruder, ne balimake, anga don genyonfe, lass uns gemeinsam die Trommel spielen. Und dann üben sie Percussion vor Gottes Thron. Gemeinsam auf einem gegerbten Ziegenfell. Auf einer afrikanischen Tamtam. Gekleidet in Weiß. Vielleicht gewebt aus afrikanischer Baumwolle. Afrika vergisst, der Afrikaner vergisst die vergebliche Mühe, seinen Kampf um eine gerechte Handelspolitik, um angemessene Preise für die Baumwolle, die er im Schweiße seines Angesichts auf den Feldern erntet. Er vergisst die Wut gegen die ungerechte Subventionspolitik der westlichen Reichen. Er vergisst die Korruption seiner eigenen politischen Leiter, die selbstverschuldete Korruption. Er vergisst die Eigeninteressen, mit denen fremde Mächte Afrika drangsaliert haben. Er vergisst die Sachzwänge der Globalisierung. Hier vor Gott sind sie eins. Und da geht's rund. Einstimmen tun sie in den Lob Gottes, in das Lob Gottes. Vor dem Thron Gottes sind alle Menschen gleich. Die Farben der Menschen leuchten in leuchtendem Weiß. Und es erfüllt sich eine uralte Verheißung. Abraham, bevor er sein Vaterhaus verlassen hat, vor zig Jahren, als er herausgerissen wurde aus dem Alltag, verlass das Haus deines Vaters, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde, mal schauen, was wird. Abraham bekam eine Verheißung Gottes mit auf den Weg. Ich will dich segnen und durch dich sollen gesegnet werden alle Völker. Eine uralte Verheißung, die plötzlich in dieser Vision des Johannes Wirklichkeit wird. Die Verheißung des Segens, die durch Abraham anvisiert war. Und dieses unwiderstehliche Bild, dass alle Völker unter den Segen Gottes stehen werden, spiegelt sich hier wieder. Vielleicht hat Johannes sich daran erinnert, als Bibelkenner, als Kenner der alten Tradition. Doch den Menschen da oben, die da jubeln und ihrem König zuschreien, denen ist nicht nach heilsgeschichtlichen Debatten. Das ist passé. Für sie gab es Grund zu feiern. Sie hatten das Ziel erreicht. Sie hatten durchgehalten in der Bedrängnis. Und jetzt war ihr Traum Wirklichkeit geworden. Gott im Blick, Jesus den Gekreuzigten und Auferstandenen in ihrer Mitte. Und in diesem Reich, in Gottes Reich, bejubeln sie den Sieg eines einzigartigen Königs. Johannes nimmt von ferne über die Entfernung die Lobgesänge wahr. Er sieht einen Thron, er hört Stimmen. Und das ist wirklich noch untertrieben. Er hört ein regelrechtes Siegesgeschrei. Die Leute schwingen die Zeichen des Sieges und der Ehrerbietung, Palmzweige. Sie wissen, wir sind auf der Seite des Siegers. Diesen Platz kann uns niemand mehr nehmen. Der große Marathon ihres Lebens ist vorbei. Vorbei das Plagen, vorbei das Geplagtwerden. Das ist Gottes Reich live, in Perfektion. In Gottes Reich offenbart sich Gott als der Gegenwärtige. Und das führt in unüberschwängliche Freude. Voller Gewissheit werden die Menschen jubeln, weil sie wissen, Gott ist Herr. Punkt. Das macht uns keiner mehr streitig. Er ist der Herr in der Mitte unseres Lebens. Ihm haben wir alles zu verdanken. Und für uns Missionare ist es die Erfüllung unserer missionarischen Vision. Das war unser Job hier unten. Menschen ansprechen, sie einladen, sie mitnehmen auf dem Weg, damit sie diesen großartigen Moment vor Gottes Thron nicht verpassen. Das ist unser Ziel. Und deswegen brauchen wir diese Vision, dass wir wissen, das wird Wirklichkeit. Jeder einzelne Schritt, jedes einzelne Gespräch wird nicht umsonst gewesen sein. Aber die Leute feiern nicht sich selber. Und wir Missionare, wenn wir da oben ankommen und uns wiederfinden in dieser Menschenmenge, wir feiern nicht den Erfolg unserer Strategien. Wir stehen nicht auf der Tribüne und gucken uns das an als Zuschauer, sondern wir mischen uns mitten unter dieses bunte Volk. So wie wir es hier unten auf der Erde auch getan haben. Mitten in den Staub, in die Dörfer, in die Höfe, auf die Märkte, an den Straßen, mit Menschen in Kontakt kommen. Wir tun das, was wir schon immer gemacht haben. Wir werden uns wohlfühlen. Und es herrscht auch keine blinde Massenhysterie da oben. Kein inszeniertes Happening. Denn die Leute wissen, warum sie hier sind. Die Leute, die da oben sich austoben vor Gott im Lobpreis, das sind alles Realisten. Die haben die Grenzen der Welt und die endzeitliche Bedrohung am eigenen Leib erfahren. Sie haben das kennengelernt. Sie haben dem Tod, der Verfolgung ins Angesicht geschaut. Und auch wir Missionare sind an unsere Grenzen gestoßen. In Mali sind wir trotz jahrelanger Erfahrung und steigender Kulturkenntnis immer noch Gäste. Und je mehr wir afrikanische Kultur kennenlernen und mit Menschen zu tun haben, merken wir, wir sind immer noch Fremde. Wir gehören auch als Christen zur Minderheit in einer islamischen Mehrheitsgesellschaft. Unsere Strategien, unsere gesellschaftstransformatorischen Ansätze sind durch fremde Mächte, durch Korruption, durch Visionslosigkeit des Landes an ihre Grenzen geführt worden. Mancher Traum ist zerbrochen. Wir haben unser Bestes gegeben. Unsere Lebenskraft, unsere Gesundheit, unsere Visionen, all das haben wir in die Waagschale geworfen. Und auch für uns wird der Punkt kommen, wo wir sagen, wir haben fertig. Jesus, wir warten auf dein Kommen. Mache du perfekt, was wir begonnen haben. Setze du die Fragmente zusammen. Fülle du die Lücken. Den Menschen vor dem himmlischen Thron, den braucht keiner ein X vor ein U zu machen. Das sind keine Mystiker, die sich bei Kerzenschein und Meditation im Himmel verehrt hätten. Es sind lebenserprobte Leute, die Babel haben fallen sehen, das Symbol der antichristlichen Mächte. Das Opferblut Jesu, dieser Mann, der Sohn Gottes, der an einem Kreuz stirbt, einen ungehobelten Balken, sein Leben aushaucht und sagt, wer an mich glaubt, wird ewiges Leben haben. An diesem Bild, was ein Skandal ist, daran scheiden sich die Geister. Und diese Menschen hatten den Mut zu sagen, ich stelle mich zu diesem Mann, der sein Leben für mich geopfert hat. Denn er ist mir zur Vergebung geworden. Und das Feuer des Heiligen Geistes hat ihre Herzen gereinigt. Das sind geheiligte Leute, die hier stehen, im himmlischen Tempel, und die Gott ihre Ehre erweisen. Lobpreis, Herrlichkeit, Weisheit, Danksagung, Ehre, Kraft, Stärke. All das gehört Gott. Und das Ganze mündet ein in einen riesigen Sprechchor und in ein einstimmiges Amen. Wenn du dabei bist, wirst du jubeln. Ob du willst oder nicht. Du wirst mit den Palmzweigen wedeln, was das Zeug hält. Ob du hier unten ein Charismatiker warst oder ein cooler evangelikaler Christ aus dem Rheinland oder Hessen oder sonst wo. Das spielt alles keine Rolle mehr. Es wird dich aufmöbeln. Du wirst mitmachen. Du wirst hineingesogen in einen überzeugenden Lobpreis vor Gottes Thron. Praise the Lord, Halleluja, Amen. Alles wird zusammenfließen. Auf der himmlischen Bühne gibt es einen zentralen Punkt. Es ist ein Thron und dort sitzt ein einzigartiger König. Es ist Gott selber, der Herrscher von Himmel und Erde, der allem einen Anfang gegeben hat und der das Ende setzen wird und der uns dann sagt, wie es weitergeht, so ewigkeitstechnisch. Das ist der Herr und ihn werden wir anbeten. Und Gott selber hat diese Menschen gerufen, jeden Einzelnen, hat sie herausgeholt aus der Bedrängnis, aus dem Leid. Er hat sie herausgeholt von Fluchtwegen, von Verfolgung, aus Kälte, aus Hitze. Er hat sie hineingerufen in sein Reich. Und Gott selber bittet zur Audienz. Und er zeigt sich all denen, die sich auf die Seite seines Sohnes geschlagen haben. Da möchte ich dabei sein. Ihr auch? Das ist ein Szenario, für das es sich zu leben und zu sterben lohnt. Es ist die Freude auf dieses unglaubliche Happy End, was uns in der missionarischen Arbeit motiviert. Das kommt auf uns zu. Das erwartet uns. Wer Gott zujubelt und Heil ruft, braucht dies nicht mehr in dem Gefühl zu tun, er sei einem Demagogen auf den Leim gegangen, einem hinterhältigen Machtmenschen, der uns mit einer aufreizenden Ideologie verführt und die Massen an sich zieht, um uns dann anschließend ins Unglück zu stürzen. In Gottes Reich wird aufrichtig gefeiert, ohne Hintergedanken. Das ist eine Dimension, die ansteckend wirkt. Aber was ist eigentlich mit Johannes? Der sieht das ganze Jahr. Der verfolgt dieses Event, was da abgeht, in diesem himmlischen Thronsaal. Aber er versteht längst nicht alles. Er sieht es, aber er checkt es nicht. Er stößt mit dem, was er dort ins Visier nimmt, an seine Grenzen. Wie könnte er auch anders? Und einer der Ältesten löst sich wie aus dem Film, löst sich aus dieser Szene heraus und geht auf Johannes zu. Der Vertreter des Volkes Gottes ist selber außer Atem. Er ist überfordert, nicht aus Unkenntnis, sondern weil er verbegeistert ist. Ihm stockt der Atem und er wendet sich an Johannes, den Seher. Hör mal, kannst du mir sagen, was sich hier abspielt? Wer die Leute sind? Johannes sagt, Entschuldigung, aber ich habe absolut keine Ahnung. Aber du weißt es. Erzähle mir. Und dann erzählt der Älteste davon, wie die Träume der bedrängten Menschen in Erfüllung gegangen sind. Er erzählt Geschichten, Lebensgeschichten von Kampf, von Bedrängnis, von Verfolgung. Und die münden hier zusammen vor dem Thron Gottes. Denn in Gottes Reich gehen Träume in Erfüllung. Für alle war es ein langer Weg bis hierher. Doch jetzt ist Schluss mit aller Begrenztheit, mit dem Leid. Es wird ein Ende haben mit der alten Erde. In Gottes Reich gehen Träume in Erfüllung. Der Traum von Martin Luther King, von der Gleichberechtigung aller Menschen. Der Traum der afrikanischen Frau, die jeden Tag mit einer Kalebasse auf dem Kopf durch die Savanne geschlendert ist, um etwas Essbares zu finden für ihre Kinder. Der Traum von einer sauberen Umwelt. Der Traum davon, dass die Aufrichtigen endlich die Oberhand gewinnen. Dass die Macht der Mächtigen gebrochen sein wird. Der Traum, dass militärische Bedrohung und Bürgerkriege ein Ende haben werden. Der Traum davon, dass Flüchtlinge und Lebenspilger endlich eine Heimat haben werden. Und Gott gibt den Ton an von seinem Thron aus. Er bestimmt die Liturgie. Er bestimmt den Rhythmus. Kein Streit mehr um Gottesdienstformen, Musikstile. Selbst den Theologen wird es die Sprache verschlagen. Kein Streit mehr um Schriftverständnis, in Klammern Halleluja, Klammer zu, und all die spekulativen Versuche, das große Geheimnis der Trinität, wie das eigentlich zu definieren ist, logisch zu aufzudröseln ist, wie sich Vater, Sohn und Heiliger Geist zueinander verhalten, all dieses theologische Gefasel wird ein Ende haben. Keine These, keine Antithese mehr. Die Theologenschulen, die seit der antiken Christenheit die Christen mehr verwehrt haben, als sie zu orientieren, die werden geschlossen. Und den Schlüssel werfen wir weg. Keine Hasstiraden mehr, keine Verbalattacken mehr auf Facebook. Keine Hate Speeches. Habe ich am Morgen im Radio gehört. So ein Begriff der Kommunikationswissenschaftler. Und kein Counter Speech und kein Hate Speech und keine Hasstiraden mehr. Keine Verbalattacken mehr auf Facebook. Das Netz geht in Ruhestand. Der Traum vom Frieden ist keiner mehr. Es besteht kein Grund mehr zu träumen und sich den Himmel auf Erden zu wünschen. Er ist einfach da. Die Vision ist Wirklichkeit geworden. Gottes Reich ist ganz nah. Es ist uns auf den Leib gerückt. Und dann werden wir alle in den Thronsaal Gottes einlaufen. An diesem Tag fallen Weihnachten und Ostern auf einen Tag. Gott ist unter uns. Er wohnt unter uns. nicht mehr nur in einer Krippe, nicht mehr nur auf den staubigen Straßen von Judäa und Galiläa, nicht mehr auf einem Boot, auf einem schaurigen Boot, von dem er aus predigt, nicht mehr auf einem Berg, nicht mehr händeringend, betend, einsam in einem Garten, nicht mehr blutend an einem Kreuz. An dem Tag, wo wir Gott sehen, werden wir den Gekreuzigten und Auferstandenen in Person begegnen, als König, als Richter, als Herrscher. Das sind Aussichten, die Johannes uns in seinem Bericht aus der Offenbarung festgehalten hat. Um damals im ersten Jahrhundert die bedrückte Gemeinde, die politisch unter Druck stand, zu ermutigen und zu sagen, wir glauben an einen Gott, der die Fäden in der Hand hat und sie nicht abgeben wird. Das tröstet, das ermutigt. Die Einblicke, die Johannes uns gewährt, sind kein billiger Trost, zu sagen, okay, hier geht alles den Bach runter, schauen wir mal, was uns da oben erwartet. Wenn wir uns wirklich von dieser Vision, dieser Hammermission erfassen lassen, dann bekommen wir unten jetzt schon Beine. Dann bekommen wir Lust, jetzt schon anzufangen und ein Stück dazu beizutragen, dass diese Vision Wirklichkeit werden wird. Sie wird unser Handeln stimulieren, hier unten auf der Erde. Wer diese Vision sich vor Augen zergehen lässt, der kann nicht einfach nur still sitzen bleiben. Der kann nicht einfach nur träumen von der Wirklichkeit, sondern er wird sich aufmachen mit wachen Sinnen, die Chancen nutzen, die Gott uns jetzt schon gibt, diese begründete Hoffnung weiterzugeben, dem Bösen zu widerstehen, das Heil zu verkündigen und praktische Zeichen des Reiches Gottes aufzurichten. Wir setzen Zeichen für das Miteinander der Völker in Europa. Wir tragen dazu bei, dass Vorurteile abgebaut werden. Wir setzen Zeichen, indem wir Gästen und Fremden freundlich begegnen. In einer Radiosendung hörte ich von einem Verein, der eine Schaffnerin mit einer Goldmedaille beschenkt hat. Was hatte diese Schaffnerin gemacht? Sie hat in einem Regionalzug Karten kontrolliert, kommt in ein Abteil und trifft einen älteren deutschen Herrn. Neben ihm sitzen einige von einer Flüchtlingsfamilie und die Kinder machen ein bisschen Remi-Demi im Zug. Und der ältere Herr wendet sich an die Schaffnerin und sagt, das ist hier nicht mehr auszuhalten. Bitte schaffen Sie mir dieses Pack weg. Geistesgegenwärtig kommt der Schaffnerin eine Idee und sagt, mein lieber Herr, entschuldigen Sie, aber das ist auch wirklich eine Zumutung. Er schnappt sich die Flüchtlingsfamilie und bietet ihr einen Platz in der ersten Klasse an. Und der Herr kann weiter vor sich hin murmeln in der zweiten Klasse. Fremden gegenüber freundlich sein, das sind kleine Zeichen. Wir setzen Zeichen, indem wir der Multikulturalität eine Chance geben. Das ist nicht einfach, die Geschichte mit der Integration. Wenn wir viel Zeit hätten, könnten wir euch auch ein paar Strophen davon singen, als Missionare. Wir kommen ja auch als Fremde ins Land. Wir müssen Sprache lernen, uns integrieren, mit Dingen auseinandersetzen, die wir ganz anders kennen. Aber es ist Arbeit. Aber es ist die Arbeit, die sich lohnt und die dann irgendwann in dieser Vision münden, von der wir gerade gehört haben. Integration von Menschen. Alle aus anderen Nationen zu begegnen, fremde Sprachen zu lernen, Dialekte. Wenn Rheinländer Hessisch lernen oder Deutsche Bambara, was wir in Mali sprechen. Ich habe bei dem bekannten deutschen Geschichtsphilosophen Georg Friedrich Hegel ein Zitat gefunden, das belegt, dass die multikulturelle Gesellschaft indirekt eine notwendige Bedingung ist für Entwicklung einer Gesellschaft. Ich zitiere mal. Er sagt, es ist eine oberflächliche Torheit, sich vorzustellen, dass ein schönes und wahrhaft freies Leben so aus der einfachen Entwicklung eines in seiner Blutsverwandtschaft und Freundschaft bleibenden Geschlechts hervorgehen könne. Also, mit anderen Worten, wenn wir denken, wir könnten, wenn wir unter uns bleiben, uns weiterentwickeln, dann schneiden wir uns in die Haut. Wir brauchen die Begegnung, die uns herausfordert, wir brauchen die Begegnung, die uns bereichert. Ich unterrichte oder habe jahrelang Missionsanthropologie unterrichtet, also Kulturverständnis, was für Missionare wichtig ist. Und mein Einstiegssatz ist, fremde Kulturen machen uns keine Angst, sondern sie bereichern uns. Alles Neue ist zunächst mal ungewohnt. Aber wenn wir den Mut haben, das Neue, das Fremde in unser Leben hineinzulassen, dann werden wir merken, dass es eine Bereicherung ist. Und da genau das ist gemeint. Einfach unter sich zu bleiben. Da oben werden wir es mit zig Völkern und Sprachen zu tun haben. Ob wir uns das jetzt vorstellen können, ob wir sagen, Mensch, das ist auch ein Stück Arbeit, das da vor uns liegt, uns daran zu gewöhnen, das spielt überhaupt absolut keine Rolle. Das ist Gottes Vision. Und wir werden dabei sein. In Gottes Reich ist Platz für die Farben der Völker. Für das Trennende ist kein Platz mehr. In Gottes Reich bejubeln wir den Sieg eines einzigartigen Königs. Dort treffen sich alle, die von Christus gerechtfertigt sind. In Gottes Reich gehen unsere Träume in Erfüllung. Der prägende Einfluss von Gottes neuer Welt. Er lässt unsere Träume wahr werden. Und dieser Traum, diese Vision motiviert uns. Er macht uns Beine. Diese Vision macht uns Beine. Und sie ermutigt uns, nach wie vor uns ins Flugzeug zu setzen und gen Süden zu fliegen. Oder euch hier zu bleiben und in der Nachbarschaft das zu tun, was Gott uns aufgetragen hat. Heilvolle Beziehung zu leben. Davon zu reden, wer dieser Gott ist, der die Welt in seiner Hand hat. Und Menschen dazu einzuladen, auf dem Weg mitzugehen. Damit wir alle gemeinsam die afrikanische Tamtam bedienen können. Da oben vor Gottes Thron. Gott helf uns dazu. Amen.